wollte euch fragen, wenn ich euch das hier zeige, was für Gefühle bei euch aufkommen. Vor allem bei den Kindern oder bei den Schulkindern. Ja, der Sohn eines Fußballers kommt am Ende der 4. Klasse zu seinem Vater, voller Stolz und Triumph. Papa, ich habe eine Vertragsverlängerung bekommen. Bald ist es wieder soweit. Es gibt Halbjahreszeugnisse und wir kommen auch in den Genuss, ein Zeugnis zu bekommen von unserem Sohn. Da werden noch keine Noten drinstehen, sondern nur ein Text, aber ich freue mich drauf, das Zeugnis zu lesen. Und worauf ich mich eigentlich noch mehr freue, ist nicht ein Zeugnis zu lesen, sondern ein Zeugnis zu hören. Ein Lebensbericht von einem Menschen, der durch Jesus Christus verändert wurde. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in den Kolosserbrief und möchte einsteigen. Kolosser 1, dass wir die ersten Verse lesen. Wir fangen mal in Vers 3 an. Wir danken dem Gott und Vater. Kolosser 1, Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Epaphras besucht den Paulus und er berichtet von dem, was passiert ist in Kolossee. Er berichtet von den Menschen, die ihr Leben mit Jesus Christus angefangen haben. Er berichtet von den Veränderungen, die diese Menschen in ihrem Leben erfahren haben. Er berichtet von dem Leben, das sie geführt haben, als sie Jesus Christus noch nicht gekannt haben. Und jetzt von der Veränderung, die das Evangelium in das Leben dieser einzelnen Menschen hineingebracht hat. Und wenn wir das lesen, diese Verse 3 bis 8, dann lesen wir von Glaube, wir lesen von Liebe, wir lesen von Hoffnung, das Wort der Wahrheit gehört und das Wort der Wahrheit erkannt. Und ich möchte es in diesem Abschnitt einfach chronologisch machen. Die Menschen dort haben das Wort der Wahrheit gehört. Es ist zu ihnen gekommen. Das Evangelium hat sie erreicht. Und Paulus verwendet hier einige Beschreibungen auf das Evangelium hin. Ich lese es nochmals vor. Das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Also das Bemerkenswerte ist hier, dass Gottes Wort beides macht. Es wächst und es trägt Frucht. Zur damaligen Zeit ist es ja in alle Länder gekommen. Das Wort Gottes hat sich ausgebreitet. Das Wort Gottes hat sich aber nicht nur vermehrt, sodass es gehört wird, sondern es hat auch Frucht gebracht. Die Leute, die es gehört haben und die es angenommen haben, die hat es verändert. Und ja, wir lesen unterschiedliche Beschreibungen. Im 2. Thessalonicher gebraucht Paulus, dass das Wort Gottes läuft. Es verbreitet sich. Es dehnt sich aus. Und das Schöne, was der Paulus hier beschreibt, die Menschen in Kolossee haben die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Sie haben das angenommen. Vielleicht benutzt er das hier als Gegensatz zu den Gnostikern, die dort aufgekommen sind und von einer anderen Erkenntnis geredet haben, dass Paulus das hier bezeugt, dass sie sozusagen die Wahrheit des Evangeliums erkannt und angenommen haben. Und wie erkennt man jetzt, ob jemand die Wahrheit angenommen hat oder nicht? Wie erkennt man, wenn jemand sagt, ich habe ein neues Leben mit dem Herrn Jesus angefangen? Also wir können nicht in das Herz der Person hineinschauen, aber über kurz oder lang werden wir feststellen, dass das Leben der Person sich verändern wird. Und so fängt der Paulus eigentlich an. Er dankt für den Glauben der Kolosser. Wir danken für euren Glauben an Jesus Christus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und ja, heute gibt es vielleicht Leute, die halten sich für gläubig oder für religiös, aber bei denen sieht man eigentlich keine Auswirkungen, keine Liebe, die sie in ihrem Alltag praktizieren. Oder auch andersrum, dass eigentlich gar keine Grundlage da ist, gar kein Glaube, gar kein Vertrauen. Und man versucht trotzdem, die Werke oder die Dinge der Liebe auszuführen. Und Paulus, er bringt es hier in Kombination. Er sagt hier, wir danken dafür, dass ihr das angenommen habt, dass ihr einen lebendigen Glauben an den Herrn Jesus habt und dass ihr eine Liebe zu allen Heiligen habt. Nicht beschränkt auf die Gemeinde oder auf die Gemeinschaft, die sie dort hatten, oder auf einen bestimmten Personenkreis, sondern auf alle Heiligen. Und das, was wir heute hier betrachten, ist das Gebet von Paulus. Man kann es eigentlich ganz leicht gliedern. Der erste Teil ist Dank, der zweite Teil ist Bitte und der dritte Teil ist Anbetung. Paulus nimmt es hier in Anspruch, zu Gott zu kommen und ihm seine Anliegen auszubreiten. Ein einfacher Mensch wagt sich in die Gegenwart Gottes. Der majestätische Gott ist Vater des Christus und kommt uns ganz nahe. Und der Paulus, er bekommt hier Bericht vom Epaphras und er hat die Menschen dort noch nie gesehen. Er hat nur von ihnen gehört. Aber hier in diesem Gebet von Paulus merken wir oder stellen wir eigentlich fest, wie ist das Herz von Paulus? Für was schlägt es? Was für Anliegen hat er? Und dass er für diese Christen dort betet, obwohl er sie noch nicht gesehen hat. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei begegnen uns auch an anderen Stellen. Im 1. Korinther 13 zum Beispiel oder im 1. Thessalonicher Brief kommt es auch zweimal vor. Und Lightfoot sagte mal, Glaube ruht auf der Vergangenheit, Liebe wirkt in der Gegenwart und Hoffnung erstreckt sich auf die Zukunft. Und mit Hoffnung ist hier nicht gemeint, also man kann das deuten, entweder wenn man Vers 3 liest, wir danken dem Herrn Jesus und dann Vers 4 wegen der Hoffnung. Oder wenn man das liest, wir danken wegen dem Glauben und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung. Also man kann das eigentlich beides in Verbindung bringen und diese Hoffnung beschreibt nicht ein Warten, dass man sich zurücklehnt und denkt, ja, das wird schon irgendwann mal eintreffen. Sondern Menge hat es übersetzt mit dem Hoffnungsgut, dass etwas im Himmel für uns bereit liegt, was uns gehört, was wir in Anspruch nehmen werden. Der Kolosserbrief ist in manchen Dingen mit dem Epheserbrief zu vergleichen. Viele Dinge sind ähnlich. Im Epheserbrief, da ist es eigentlich so, dass der Paulus das beschreibt, als ob wir im Himmel sind. Die geistlichen Segnungen, ihr seid versetzt in die geistlichen Ortschaften. Ja, ihr seid schon im Himmel, schreibt der Paulus im Epheser 1. Und hier im Kolosser, da sind wir eigentlich auf der Erde. Ja, wir sind hier, aber wir haben den Ausblick, dass es noch kommt und dass wir das erhalten werden. Ja, was bedeutet es für uns in der Anwendung? Darf ich dich mal bitten, zu deiner Linken und zu deiner Rechten zu gucken, wer heute neben dir sitzt. Dass wir für uns, für unsere Errettung schon gedankt haben, davon gehe ich aus. Aber haben wir das auch für unsere Geschwister hier in der Gemeinde gemacht? Ich denke, da werden wir aufgefordert, dass wir für meine und für eure Errettung Gott danken. Wir haben gelesen, dass das Wort der Wahrheit sie erreicht hat. Und Gott gebraucht nicht mysteriöse Dinge, damit das Wort Gottes weitergeht, sondern du und ich sind Botschafter für ihn. Wir sind Leute, die das Wort Gottes weiterverbreiten, die das dahin bringen, wo Gott uns hingestellt hat. Und wir sind aufgefordert, den Inhalt des Evangeliums unseren Nächsten mitzuteilen. Gottes Wort soll beides. Es soll wachsen und es soll Frucht bringen. Und ein dritter Gedanke: Wo hat Gott dich hingestellt? Wir lesen hier vom Epaphras. Es ist anzunehmen, dass Epaphras auch derjenige war, der das in die Gegend von Kolossee mitgebracht hat, das Evangelium, und dass eben aufgrund von ihm diese Leute zum Glauben gekommen sind. Hier heißt es, dass er treu im Dienst war. So beschreibt Paulus ihn. Und der Epaphras, der bleibt nicht bei denen, sondern der hat ein Anliegen. Es lauert nämlich eine Gefahr der Gnostiker. Es lauert die Gefahr, dass etwas vom Kern, vom Herrn Jesus, dass man davon wegkommt. Und deshalb macht er sich auf die Reise und holt sich Rat ein. Ja, wo hat Gott dich hingestellt und wo kannst du ihm in deiner Aufgabe treu sein? Und dann geht es weiter im Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Also er geht jetzt über zu den Fürbitten. Also wegen des Berichts vom Epaphras bittet Paulus Gott um Folgendes. Und ich frage euch, frage dich, was würdest du beten für jemand, der noch nicht so lange im Glauben ist? Was wären so deine Anliegen, die du vorbringen würdest? Was würdest du denken, was wäre wirklich ganz wichtig? Was wäre elementar, dass ich das bete für jemand, der mir nahe ist, für jemand, der mir im Herrn Jesus verbunden ist, für jemand, der mir am Herzen ist? Und ja, ich finde es schön, dass das heute auch bei den Ansagen zur Sprache kam. Der Tobi befiehlt sich der Fürbitte an, ja, bitte betet für mich, auch beim Theo und Helen oder auch David und Maria. Das Gebet vereint uns, das Gebet schweißt uns zusammen, das Gebet bringt uns näher zu Gott. Und ich finde es schön, dass wir Gebetsanliegen auch austauschen können. Wir machen das viel in den Hauskreisen, dass wir Dinge weitergeben, dass wir für andere beten, aber auch Dinge, die uns am Herzen liegen, dass wir sie weitergeben. Ja, lasst uns mal lesen, was der Paulus betet für die Kolosser. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und so weit. Wir verlieren manchmal die Fähigkeit, komplizierte Sachen irgendwie richtig einzuordnen. Ich habe ein Buch ausgeliehen von der Bibliothek, das heißt Die Smartphone-Epidemie. Und weil ich selber davon betroffen bin und weil ich einfach merke, beziehungsweise das Buch schreibt der Manfred Spitzer, und die Fähigkeit, komplizierte Texte zu verstehen, die schwindet immer mehr. Aber das soll uns ja nicht abhalten davon, die Dinge zu lesen und uns Gedanken zu machen. Deshalb habe ich das ganz einfach gemacht. Um was bittet der Paulus? Was ist so das Hauptanliegen, was er hier vorbringt? Die Bitte ist, erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und Einsicht. Das ist eigentlich das Zentrale, um was er hier bittet. Und dann nennt er auch den Grund, wozu. Wozu sollen wir erfüllt sein? Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Das ist das Ziel. Ein würdiger Lebenswandel vor Gott. Und wie? Da bringt er jetzt vier Dinge, wie wir das schaffen können, wenn wir die Erkenntnis haben vom Willen Gottes, damit wir einen würdigen Lebenswandel haben, wie wir das auch praktizieren können. Ja, indem wir Frucht bringen, indem wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, indem wir ausharren und indem wir Dank sagen. Das große Ziel, was Paulus hier hat, ist erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens. Vielleicht steht auch das im Kontrast zu den Gnostikern, die dort zunehmend an Macht und Einfluss gewonnen haben, dass Paulus das hier schreibt. Sie sollten die Erkenntnis Gottes Willens bekommen und in aller Weisheit und Einsicht. Sie sollten nicht erfüllt sein mit der aufgeblasenen Erkenntnis der Gnostiker. Und diese Erkenntnis seines Willens hat nichts mit fleischlicher oder weltlicher Art zu tun, sondern sie zeichnet sich vielmehr durch Weisheit und durch Einsicht aus. Je nachdem, welche Bibelübersetzung man nimmt, ist mal das Geistliche bei der Weisheit und mal das Geistliche bei der Einsicht. Aber ich denke, das ist in diesem Zusammenhang. Weisheit bedeutet ja, mit geeigneten Mitteln zum Ziel zu kommen. Das heißt, das Erkannte umzusetzen. Und Einsicht oder Verständnis, was mit Gottes Willen übereinstimmt. Und da braucht man eigentlich beides, diesen geistlichen Aspekt. Und erfüllt sein mit der Erkenntnis Gottes Willens. Betrifft das nur die großen Entscheidungen in unserem Leben? Ich sehe Kopfschütteln. Nein, natürlich nicht. Natürlich betrifft es nicht nur, wen ich heirate und welchen Beruf ich wähle und wo ich wohne. Und damit hat sich das, sondern das bezieht sich weit mehr. Das Ziel, der Wunsch von Paulus ist, dass wir erfüllt sein sollen mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Und vielleicht ging es den Gnostikern, dass sie den Willen Gottes kennen, damit sie vollmächtige Prediger werden, aufsehenerregende Lehrer oder eine große Anhängerschaft der Gnosis. Aber Paulus meint das nicht. Der wahre Zweck von geistlicher Einsicht ist, dem Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Und ich denke, hier bekommen wir etwas Wichtiges mit zum Thema Führung. Gott offenbart uns seinen Willen nicht, um unsere Neugier zu befriedigen oder unseren Stolz oder unseren Ehrgeiz zu fördern, sondern er zeigt uns seinen Willen, damit wir ihm ein wohlgefälliges Leben darbringen können. Damit wir so wandeln, wie es ihm gefällt. Und er bringt hier vier Dinge, die uns helfen sollen, mit dem Willen Gottes erfüllt zu sein, um würdig vor ihm zu wandeln. Wir sollen in jedem guten Werk Frucht bringen. Das ist ein Kennzeichen unserer Errettung. Wir lesen das, wir kennen das aus Epheser 2, Vers 10. Wir sind nicht durch gute Werke errettet, aber wir sind sehr wohl zu guten Werken errettet. Unser Auftrag ist, gute Werke zu tun, die Frucht bringen und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also wir sollen Frucht bringen und wachsen, kennen wir ja schon aus dem ersten Abschnitt. Da ging es aber in Bezug auf Gottes Wort. Hier geht es um uns. Und mir ist ein Bild gekommen in diesem Fruchtbringen und Wachsen. Vielleicht gibt es Menschen, die versuchen, den Hauptaugenmerk auf das Fruchtbringen zu legen. Menschen, die ganz viel tun, weil sie so froh sind, dass sie errettet sind, investieren sie ihre Gaben, ihr Leben und ihre Zeit in den Dienst und vernachlässigen das Wachsen. Das Wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das führt dazu, dass diese Menschen ausgebrannt sind, dass diese Menschen innerlich leer sind und irgendwann mal am Ende stehen. Und das Gegenteil, wenn Menschen nicht so sehr auf gute Werke bedacht sind und auf das Anwenden, sondern wo es eigentlich nur darum geht zu wachsen. Auch das hindert, wenn Menschen nur darauf aus sind, neue Informationen zu bekommen. Ja, von einem Kongress zum nächsten laufen, von einer Schulung zum nächsten Bibeltag. Und wenn es nur darum geht, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, aber eigentlich gar keine Zeit mehr bleibt, gute Werke zu tun, dann ist es ja auch nicht förderlich und ist nicht gut und das bringt auch kein gutes Ende. Und das Bild, das ich hatte, ist, wenn man eine Mauer mauert, dann fängt man unten an und dann braucht man irgendwann mal ein Gerüst. Und die Mauer, das sind die guten Taten, die man macht und die man ausführt. Und die Erkenntnis ist eigentlich, dass es immer auf gleichem Stand ist. Das, was man erkannt hat, dass man das auch umsetzt. Und genauso wie ihr selten das auf einer Baustelle sehen werdet, dass das Gerüst 10 Meter hoch ist, ja, und die Mauer irgendwie ganz niedrig ist. Oder auch, dass das Gerüst, so sehr man sich auch anstrengen mag, aber ohne Gerüst wird man eine gewisse Höhe nicht überschreiten können. Ja, man wird da nicht drüber kommen. Und deshalb dieses Gleichgewicht zu halten, gute Werke zu tun und auch in der Erkenntnis zu wachsen, dass beides ein Wunsch ist, das der Paulus hier im Gebet formuliert, was wir ausführen können. Und hier heißt es weiter, gekräftigt mit aller Kraft zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ich lese es mal aus der NGÜ, diesen Vers. Vers 11, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Es gibt Situationen, Lebensabschnitte in unserem Leben, wo unsere Ausdauer gefragt ist. Und wo Gott möchte, dass wir mit Langmut oder in Langmut und Standhaftigkeit ihm treu sind. Dass es nicht darum geht, etwas Spektakuläres zu erleben, dass es nicht darum geht, etwas Besonderes zu tun, sondern in diesem Lebensabschnitt, dass es darum geht, dass wir Gott die Treue beweisen und dass wir an Gott festhalten. Hier heißt es, dass wir ausgerüstet sind mit der Kraft, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Dass wir dazu ausgerüstet sind, dass wir in Gott die Grundlage dafür haben, dass wir das geistliche Leben, das wir führen, nicht aus eigener Kraft und Anstrengung tun, sondern dass wir diese Kraft, Dinge auszuhalten, manche Dinge auch anzunehmen und durchzuhalten, dass wir es von ihm bekommen. Ja, und das Vierte, danksagend dem Vater. Und kein pauschales Danke, sondern danksagend, dass Gott uns die Eignung für den Himmel zuspricht. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Wir bekommen von Gott die Eignung für den Himmel. Und diese Eignung ist Christus selber. Und sie ist durch nichts zu verbessern. Unser Anspruch auf die Herrlichkeit gründet sich in Jesus Blut. Das Erbe ist im Licht und in den Himmeln aufbewahrt. Wir sind im Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das Reich besteht zurzeit in einer verborgenen Gestalt. Wir kennen die Gleichnisse aus Matthäus 13. Das Reich ist verborgen, der König ist nicht anwesend, aber alle, die ihn annehmen und ihn als Herrn anerkennen, werden Bürger des Reiches. Das Reich wird aufgerichtet und wir warten, dass Jesus als König kommt und dass er dieses Reich regiert. Ja, kommen wir zur Anwendung von diesem Abschnitt. Wir sollen erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens. Und dieses Erfülltsein, da macht sich oder bietet sich mir ein Bild von einem Gefäß. Wenn wir ein Gefäß sind, dann liegt es an uns, ob wir gefüllt werden können oder nicht. Wenn ich mein Gefäß drehe und so positioniere, dass nichts reinkommt, dann kann ich auch nicht gefüllt werden. Es liegt an uns, dass wir die Bereitschaft haben, Gottes Willen danach zu suchen und sozusagen mit ihm erfüllt, getränkt zu sein. Ja, manchmal hat man als Eltern gewisse Ohrwürmer, was die Kinder so machen, was sie sagen. Und eines davon ist, wenn Kinder dabei sind, ihre Meinung zu vertreten oder Auseinandersetzungen zu klären, dann fällt immer wieder auch ein gewisser Satz: Das will Papa nicht. Das setzt für mich voraus, da hat jemand zugehört und ein Wille, ja, sie wissen, was die Eltern wollen und sie stehen dafür ein. Und ja, ich bin auch überzeugt, wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben, wenn wir die Bibel lesen, dass wir in manchen Sachen, in manchen Situationen auch erfüllt sein werden mit dem Willen Gottes. Wir hatten vor kurzem Hauskreis und die Erika hat danach gesagt: Jetzt weiß ich, was ich tun soll. Das war irgendwie ganz klar, gell? Durch das, was wir geredet haben, vom Inhalt, es ging eigentlich gar nicht um ihre Lebenssituation, aber doch war das so, dass Gottes Wort, wenn wir uns damit beschäftigen, dass es uns trifft und dass es uns auch zeigt, was ist der nächste Schritt, Was ist der Wille Gottes für meinen nächsten Schritt? Das Ziel ist, wir sollen einen würdigen Lebenswandel zu allem Wohlgefallen haben. Das ist ja etwas, was man sich groß aufschreiben kann. Das Ziel ist, so zu leben, dass es Gott gefällt. Dass ich mit meinem Leben, mit meinem Verhalten, mit meinen Gedanken Gott nicht verunehre, dass ich ihm nicht wehtue, sondern dass er Gefallen an mir hat. Ja, in jedem guten Werk fruchtbringend, dass wir Möglichkeiten wahrnehmen, Dinge umzusetzen, dass wir wachsen in der Erkenntnis. Ich denke, das gehört einfach zusammen, dass wir den Wunsch haben, Gott mehr zu verstehen und auch, dass wir die Bereitschaft haben, das auch umzusetzen. Ich denke, darum ging es ja auch letzten Sonntag, Hörer zu sein, Dinge aufzunehmen und auch Täter zu sein, dass wir das auch umsetzen im guten Werken. Dass wir die überfließende Kraft in Anspruch nehmen, wenn unser Ausharren und unsere Langmut gefragt ist. Dass wir uns in schweren Zeiten, in Schicksalsschlägen, in Anfechtungen nicht auf uns selbst verlassen, sondern dass wir damit zu Gott kommen und es und seine Kraft in Anspruch nehmen. Und dass wir Gott dankbar sind, dass er uns fähig gemacht hat, dass wir Bürger seines Reiches sind. Ja, und im letzten Abschnitt, den lesen wir ab Vers 14 bis 20, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Ja, wann das Gebet von Paulus hier beendet ist, wissen wir eigentlich nicht. Das geht eigentlich über in die Anbetung. Und eigentlich müsste ich auch gar nicht so viel sagen. Obwohl kein einziges Mal der Name genannt wird, wissen wir alle, um wen es sich handelt. Und es ist einer der großartigsten Abschnitte, die über den Herrn Jesus sprechen. Und viele haben den Versuch unternommen, diesen Abschnitt und diese Verse auswendig zu lernen. So wie das Johannes 1 im Hebräer 1 oder in der Offenbarung 1, wo Jesus Christus ein besonderes Bild, einen besonderen Vorrang, eine besondere Beschreibung erhält. Ich greife einige zentrale Sachen raus. Jesus, er ist der Erlöser. Er hat uns erlöst. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus Christus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm und durch ihm und zu ihm ist alles geschaffen worden. Und ja, er ist das Haupt des Leibes und die ganze Fülle wohnt in ihm. Manche Vertreter einer bestimmten Gruppierung, die immer paarweise vor der Haustüre stehen, benutzen hier diesen Vers, um zu beweisen, dass Jesus Christus ein Geschöpf ist. Weil hier steht, er ist der Erstgeborene. Aber wenn wir im Alten Testament lesen, dass Gott sagt, Israel, du bist mein Erstgeborener. Oder an einer anderen Stelle heißt es, David, du bist mein Erstgeborener. Und David war mit Sicherheit kein Erstgeborener. Also in seiner Familie war er der Letztgeborene. Und was bedeutet es jetzt, dass hier dieses Wort heißt, er ist der Erstgeborene? Es bedeutet nicht, dass jemand eine Geburt erlebt hat, sondern von der Stellung her hat er eine herausragende Stellung. Ja, der David hatte eine herausragende Stellung, weil Gott ihm auch eine Verheißung gegeben hat. Und hier, der Herr Jesus hat eine besondere Stellung. Und das lesen wir in den folgenden Versen. Das wird eigentlich erläutert. Der Herr Jesus hat einen besonderen Platz. Er hat eine besondere Stellung. Und er ist das Haupt des Leibes. Diese Stellung, dass er das Haupt ist, das hatte der Herr Jesus nicht von Anfang an, sondern das hat er sich erworben durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und alle Fülle, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Das können wir lesen. Ich finde, das kommt sehr schön auch im Johannesevangelium, dass sowohl der Geist als auch Gott selbst in Jesus gewohnt haben. Und das Ziel ist, alles mit sich zu versöhnen. Auf der Erde und auch in den Himmeln. Und ja, das in den Himmeln, das steht noch aus, das kommt noch. Und versöhnen heißt hier nicht erlösen oder von Schuld befreien, sondern versöhnen heißt in Übereinstimmung mit Gott bringen. Und wenn wir diese Beschreibung vom Herrn Jesus lesen, dann kommen wir eigentlich dorthin, dass wir ihn anbeten. Dann kommen wir dahin, dass wir wieder ein neues Bild und einen neuen Wert vom Herrn Jesus bekommen. Und stellt euch mal vor, es ist Samstag, ihr habt nicht viel vor und ihr begebt euch in den Keller, um dort einfach mal Ordnung zu machen. Und während ihr Ordnung macht, trifft euer Auge auf einen Gegenstand, den ihr irgendwie schon vergessen habt, wo ihr denkt, Mensch, das könnte ich doch eigentlich verkaufen. Ihr recherchiert nach, was es kosten würde und stellt fest, dass der Wert dieses Gegenstandes bei weitem das übersteigt, was ihr euch eigentlich vorgestellt habt. Und ihr entschließt euch, nö, diesen Gegenstand verkaufe ich nicht. Den behalte ich. Wenn der so wertvoll ist, dann gebe ich den nicht her. Ich wünsche mir, dass wir diese Erfahrung auch machen. Nicht, dass es darum geht, was wir verkaufen, sondern dass der Herr Jesus eine neue Stellung, einen neuen Platz bei uns bekommt. Manchmal kann man das bei Kindern gut beobachten. Wenn sie etwas besitzen, was in ihren Augen wertvoll ist, dann ändert sich das Gangbild, dann ändert sich das Verhalten, zumindest für eine gewisse Zeit. Und dann merkt man, Kinder, das hat Einfluss auf die. Und ich wünsche mir, dass diese Worte, die wir lesen, und auch unser wöchentliches Zusammenkommen zum Brotbrechen, dass der Herr Jesus, der im Mittelpunkt steht, dass er wieder eine besondere Stellung in unserem Herzen bekommt. Eine besondere Aufmerksamkeit, die wir ihm widmen. Dass wieder etwas Neues, ein neuer Aspekt. Wir treffen uns jede Woche und doch gibt es keine Wiederholungen. Es ist immer etwas Neues, was wir von ihm mitbekommen. Ja, ich möchte abschließen. Paulus dankt für die Kolosser, dass sie das Evangelium gehört haben und dass sie es angenommen haben. Und dass man in ihrem Leben den Glauben, die Liebe und die Hoffnung sieht. Er bittet, dass sie erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens, um würdig zu wandeln, indem sie gute Werke tun, indem sie in der Erkenntnis Gottes wachsen, indem sie ausharren und indem sie Gott dankbar sind. Und im dritten Punkt, dass wir den Herrn Jesus als Erlöser, als der sichtbar gewordene Gott, als den Erstgeborenen der Schöpfung, als den Haupt der Gemeinde anbeten. Ja, und ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass ich das mit einem Gebet auch beende.